Deutschlandfunk.
In der letzten Folge haben wir den Startschuss gegeben für die Res Publica, die Republik. Und wir haben den Bürgern im antiken Rom die Verantwortung für die öffentlichen Angelegenheiten übergeben. Heute ziehen wir in den Krieg. Das große Perserreich gegen das kleine Griechenland.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 7, Xerxes und das Reich der Achämeniden.
Mit Steffi Orbach.
Ein Kampf wie David gegen Goliath. Das kleine Griechenland kämpft gegen die erdrückende Übermacht der Perser und gegen den vermeintlichen Gegensatz zur europäischen Zivilisation. Und wir lernen Xerxes kennen, einen vermeintlich jähzornigen Despoten, der dieses Großreich regierte, vielleicht aber doch gar nicht so schrecklich war, wie ihn manche beschreiben.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Ja, es geht heute um das riesige Reich der Achämeniden. Lass uns das doch erstmal geografisch einordnen. Wo war das denn überhaupt?
Also, wir reden jetzt vom Jahr 500 vor Christus. Und damals reichte es im Osten bis Indien und im Westen an der Mittelmeerküste bis zum heutigen Gazastreifen. Im Süden grenzte das Reich an den Golf von Persien, ging weiter über Mesopotamien, Syrien und die Länder der Levante. Und im Norden stieß das Achämenidenreich an das Kaspische und das Schwarze Meer und über den Bosporus an die kleinasiatische Küste, wo mit den Joniern ein alter griechischer Stamm lebte. Das Reich der Achämeniden existierte bis 330 vor Christus und der Höhepunkt der Macht war um 500 vor Christus erreicht, kurz nach der Regierungszeit von Kyros dem Zweiten, der auch Kyros der Große genannt wird.
Du hast jetzt eben schon die Ionier genannt, die an der kleinasiatischen Westküste gesiedelt haben. Das waren ja Griechen im Reich der Achämeniden. Ging das gut?
Naja, also vielleicht kann man sagen, zunächst mal ja. Die kleinasiatische Westküste, die ja heute zur Türkei gehört, reichte von Gallipoli an den Dardanellen bis zur Grenze Syriens, etwa auf der Höhe Zyperns. Dort lebten kleinasiatische Griechen und Perser, von kleineren Spannungen abgesehen, relativ friedlich zusammen. Es entstanden blühende Städte, wie zum Beispiel Milet oder Ephesos oder auch Sardais, das heutige Sardes. Aber die griechischen Ionier sahen sich zunehmend Einschränkungen ausgesetzt, nachdem die Achämeniden 525 vor Christus in Ägypten einmarschiert waren. Und der Handel mit Edelmetallen, Kupfer, Eisen, Blei oder Salz, Getreide und Fisch, der brach dann ein. 510 vor Christus kam es noch schlimmer, als eine griechische Polis in Süditalien zerstört wurde, von wo der Handel in Richtung Westen ausging, der durch die Zerstörungen vollständig zum Erliegen gekommen ist.
Welche Folgen hatte das denn?
Naja, die Ionier wurden zunehmend unzufrieden. Sie empfanden die persische Herrschaft mittlerweile als Tyrannei und sie begannen 499 vor Christus einen Aufstand, um sich eben von den Persern zu befreien. Und bei diesem Aufstand kamen ihnen die Festlandgriechen aus Athen und Eritrea zu Hilfe. Diese Hilfe artete in Sardes, 90 Kilometer östlich von Izmir, ziemlich aus. Die Griechen nämlich zerstörten diese Stadt und das sollte ziemliche Folgen haben.
Nämlich welche?
In Sardes wurden persische Heiligtümer zerstört, was nach damaliger Auffassung das Recht auf Rache und Vergeltung nach sich zog. Also führte der persische König Darius I. 490 vor Christus eine Strafaktion gegen Athen und Eritrea durch und zudem akzeptierte der persische König nicht, dass eine fremde Macht, also in diesem Falle Griechenland, auf persischem Territorium operierte. Genügend Gründe für einen Krieg gegen Griechenland. Und der begann 10 Jahre später, als ein gewaltiges Heer der Perser die Griechen bedrohte. In der Schlacht bei den Thermopylen am Kallidromos-Gebirge in Mittelgriechenland kämpfte 480 vor Christus ein griechisches Bündnis unter spartanischer Führung gemeinsam gegen die Perser. Und die waren unter der Führung von Xerxes dem I. Spartas König Leonidas konnte den schmalen Pass nicht halten, die Schlacht ging verloren und der Weg nach Mittelgriechenland war für das persische Heer frei. In diesem Moment sah alles nach einem raschen und vor allem auch endgültigen Sieg Persiens über die Griechen aus. Aber eine der entscheidenden Schlachten fand auf See vor der Hafenstadt Piräus, wenige Kilometer vor Athen statt, nämlich bei der Insel Salamis.
Und genau diese Schlacht, die wollen wir uns jetzt mal näher ansehen. Die Frage ist ja, woher wissen wir eigentlich, wie solche Schlachten damals abgelaufen sind? Natürlich von denen, die sie aufgeschrieben haben, sei es als Theaterstück, als Reisebericht oder als historische Erzählung. Diese Berichte, die muss man natürlich immer kritisch einordnen. Jeder Autor hat seine Agenda, aber oft sind sie eben die einzigen Quellen, die wir haben. Bei der Schlacht von Salamis, da ist der griechische Geschichtsschreiber Herodot eine dieser Quellen. Mehrere Jahrzehnte nach der Schlacht hat er die Geschehnisse aufgeschrieben und wie er die Schlacht Ende September 480 vor Christus für die Nachwelt festgehalten hat, das erzählt uns jetzt eine Stunde History-Reporterin Luisa Philipp.
Das Meer ist heute Nacht sehr ruhig, hier in der Meerenge von Salamis. Nur das Mondlicht schimmert sanft durch die Wolken. Und trotzdem bekommt es niemand mit, als sich ein kleines Boot aus dem Schatten der hellenischen Flotte löst. Leise gleitet es hinaus aus der Meerenge dorthin, wo die persischen Schiffe liegen. In ihm sitzt Sikinos, ein Diener der Griechen. Und er hat eine wichtige Botschaft für den Perserkönig.
Wer ist da? Zeigt euch!
Ein Bote der Griechen ist da, mit einer Nachricht für den Großkönig. Seid unbesorgt, ich bin auf eurer Seite.
Na gut. Bringt ihn hoch und seht zu, dass er keine Waffen bei sich trägt.
Als Sikinos von den Wachen grob zum Großkönig gebracht wird, kniet er vor Xerxes dem Ersten nieder. Beim Sprechen hebt er nur leicht den Kopf.
Ich bringe euch folgende Botschaft. Themistokles, der Feldherr der athenischen Flotte, steht auf eurer Seite, Großkönig. Die Griechen sind uneinig, wie sie fortfahren sollen und wollen fliehen. Greift ihr jetzt an, könnt ihr sie aufhalten.
Und während Sikinos durch die dunkle Nacht zurück in die Meerenge rudert, machen sich die Perser bereit, die Ausgänge zu blockieren. Sie wollen den Griechen den Fluchtweg abschneiden. Nach den letzten Eroberungen der Perser erscheint es Xerxes nur logisch, dass die Griechen fliehen wollen. In der Morgendämmerung setzt sich die persische Flotte in dichten Reihen in Bewegung und rudert tief in die Meerenge von Salamis.
Los, Männer! Wir wollen die Griechen nicht entkommen lassen! Was in aller Götternamen ist das?
Anstatt auf fliehende, niedergeschlagene Griechen zu treffen, erwartet die Perser eine geschlossene, in Stellung gebrachte hellenische Flotte. Bereit zum Gegenangriff.
Das war eine Falle! Wendet die Schiffe und macht euch bereit zum Angriff!
Denn die Botschaft an Xerxes war eine List des griechischen Feldherrn Themistokles, um die Perser in die Meerenge zu locken. Bei weitem nicht alle Griechen waren eingeweiht in seine heimlichen Pläne. Doch als sie in der Morgendämmerung sahen, dass die persische Flotte sich in Bewegung setzt, blieb ihnen keine andere Wahl. Und jetzt müssen sie bereit sein für den Angriff.
Sind alle Ruderer an ihren Plätzen?
Themistokles spürt die Angst und die Unsicherheit in der hellenischen Flotte. Erst gestern waren sie noch so uneinig über die Kampfpläne.
Wir kennen die Winde. Wir kennen die Strömungen der Meerenge. Die Perser sind müde von der nächtlichen Ruderei. Lichtet die Anker und haltet die Linie. So können wir die persischen Schiffe an ihrer rechten Seite rammen. In der Enge werden ihnen ihre vielen Schiffe nichts nützen.
Doch plötzlich bricht ein Schiff aus der griechischen Linie aus. Die Triere des Athenas Amainias von Palaene rammt kurz darauf ein persisches Schiff. Und die Schlacht beginnt.
Angriff!
Angriff!
Während die Griechen in einer geschlossenen Front kämpfen, können die Perser in der Enge von Salamis ihre erprobte Formation nicht ausbreiten. Die griechischen Schiffe rammen eine Triere nach der anderen. Auf den gerammten Trieren kämpfen sie Mann gegen Mann. Und nach realisieren die Perser, dass sie weder vor noch zurück können.
Rückzug! Zurückrudern!
Denn die nachrückenden persischen Schiffe verstopfen ihnen den Fluchtweg aus der Meerenge. Ihre Überzahl wird zu ihrer eigenen Falle.
Wendet die Schiffe! Wir müssen östlich der Psyttalea-Insel vorbei! Das ist die einzige Chance!
Und während die Wellen über die Leichen der Krieger und die Wrackteile der Schiffe hinwegrollen, sitzt Xerxes I. auf einem Hügel und beobachtet schweigend, wie ein Teil seiner Flotte zerbricht. Eine Niederlage, die zum griechischen Mythos werden wird.
Luisa Philipp war das über die Schlacht von Salamis und den Anführer der Perser, Großkönig und Kriegsherr gegen die Griechen, Xerxes. Den wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer ansehen. Professor Hilmar Klinkert ist Historiker an der Uni Kiel und er hat 2023 eine Biografie über Xerxes geschrieben. Hallo, Herr Klinkert.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Klinkert, was wissen wir über Xerxes Charakter? Wie wurde er von den zeitgenössischen Autoren beschrieben?
Ja, wir wissen über Xerxes Charakter vor allen Dingen aus der griechischen Geschichtsschreibung. An erster Stelle steht da ein Autor, der heißt Herodot, der diesen König sehr prominent beschrieben hat als jähzornig, als eine Person, die von vielen Affekten vielleicht auch geleitet ist, despotisch, grausam auftritt, vielleicht in einzelnen Fällen auch als sehr ungerecht, manchmal vielleicht auch als unsicher, von Ratgebern abhängig ist. Also als eine, ja, sagen wir es, möchte habile Persönlichkeit, die eben auch den eigenen Emotionen total ausgeliefert ist. Ne? Der also größenwahnsinnig vielleicht ist und auch sich selbst überschätzt und so. Das ist so das Charakterbild, das von den griechischen Quellen überliefert wird, die natürlich nur eine Perspektive darstellen. Es gibt natürlich dann auch noch andere Texte aus dem Osten, die aber eigentlich auf das Charakterbild der Könige zum Beispiel überhaupt nicht eingehen, weil das einfach nicht Thema dieser Texte ist.
Aber was wir wissen ist, also hört sich jetzt nicht nach einem angenehmen Zeitgenossen an.
Es hört sich nicht nach einem angenehmen Zeitgenossen an, aber es ist vielleicht wichtig zu sagen, es ist eine ganz spezielle Perspektive. Es ist die griechische Perspektive auf diesen Großkönig, der ja eben auch Feind der Griechen war. Und natürlich damit auch überhaupt die Frage ist, ist dieses Charakterbild überhaupt zutreffend, historisch zutreffend. Ja, genau.
Xerxes war ja Großkönig, also nicht nur größenwahnsinnig, wie Sie gerade ihn so ein bisschen beschrieben haben aus der griechischen Perspektive, sondern auch Großkönig. Wie war denn sein Verhältnis zu den einzelnen Völkern und auch zu deren Königen?
Ja, das sogenannte Achämenidenreich, das also seit Dareios, seinem Vorgänger und Vater, ein Großreich war, das praktisch von Makedonien bis nach Indien ging, das umfasste natürlich eine riesige Menge verschiedener Völkerstaaten. Es war ein viel Völkerreich, viele Kulturen. Und traditionell ist Teil dieses persischen Großreiches, dass sie eben auf das Zusammenwirken dieser Völkerschaften besonderen Wert legen. Das stellen die Reliefs zum Beispiel und die Texte aus dem antiken Persien tatsächlich so auch dar, dass sie zeigen in Reliefs, sogenannten Thronträgerreliefs, dass es die Völkerschaften des Reiches sind, die den Thron, den König, die Herrschaft insgesamt tragen. Und deswegen ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn man über die achämenidische Seite, also die östliche Perspektive und den Blick auf die Untergebenen zugeht, dass die behandelt werden als lokale Einheiten, deren Kultur, deren Eigentümlichkeiten auch geschützt werden innerhalb dieser Reichsgrenzen. Von der griechischen Seite ist die Perspektive natürlich eine ganz andere. Ein Herodot beschreibt eben die Untergebenen des Perserreichs als Unterworfene, als Sklaven, die einem despotischen König untergeordnet sind. Also da haben wir natürlich einen, wenn Sie so wollen, einen sehr stark ideologisierten Blick schon wieder auf die Untergebenen des Großkönigs, die einfach nur Sklaven eines Despoten sind.
Ja.
Aber das trifft sich eigentlich nicht mit dem Bild, das wir aus dem Osten haben, sondern das sind sehr elementare Bestandteile des Gesamtreiches. Ja.
Ja. Wie war der Blick aus dem Osten, das Bild?
Das Bild aus dem Osten war, dass man natürlich das Gesamtreich als Einheit versuchte zu sehen, das aus einer Pluralität verschiedenster Völkerschaften bestand. Man wollte das auch nicht nivellieren. Der Herrschaftsanspruch der Großkönige war ein universaler Anspruch, aber man versuchte eben, wie gesagt, die lokalen Eigenheiten ganz besonders zu pflegen und auch zu schützen, ja, und nicht irgendwie zu überlagern oder zu unterdrücken. Könige, lokale Könige wurden als Kontaktpersonen zu den jeweiligen Gemeinwesen, denen sie vorstanden, betrachtet. Das waren sozusagen hohe Beamte in Teilregionen dieses Reiches, die die Kommunikation mit dem Großkönig natürlich pflegten. Also Repräsentanten ihrer Stadt, ihrer Völkerschaft und so weiter.
Lassen Sie uns noch mal zurückkommen zu Xerxes. Was war denn eigentlich sein Plan für Griechenland nach der möglichen Eroberung?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Was ist eigentlich sein Plan? Denn dahinter steht auch die Frage, ist denn der Plan überhaupt, ganz Griechenland zu erobern? Das Unternehmen des Xerxes steht im Grunde in einer gewissen Entwicklungslinie, die auf seinen Vater schon zurückgeht, Dareios der Erste, der schon mal einen Griechenlandfeldzug unternommen hat, der in der sogenannten Schlacht von Marathon dann gipfelte und auch sein Ende fand, dem Sieg der Griechen bei Marathon. Und der Feldzug des Dareios, der geht zurück auf ein Unternehmen, einen sogenannten Ionischen Aufstand um 500 herum, bei dem Athena und eine andere Polis aus Griechenland, Eretria heißt die, mit Schiffen diesen Aufstand in Kleinasien der ionischen Griechen unterstützt haben und auch die Hauptstadt einer Provinz Sardes, nämlich zerstört haben. Man kann also die Pläne eines Griechenlandunternehmens unter Dareios und Xerxes als Strafmaßnahme für diesen Übergriff der athenischen und albetrischen Seite nach Kleinasien sehen. Und nicht unbedingt verknüpfen, das tut eher die griechische Seite vielleicht, das tut vielleicht auch ein Herodot, verknüpfen mit dem Vorhaben, unbedingt Gesamtgriechenland zu unterwerfen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass Herodot selbst uns die Antwort eigentlich sehr schwierig macht, wenn Sie nach konkreten Plänen des Xerxes fragen. Denn die Idee seines Griechenlandfeldzuges bringt gar nicht Xerxes selbst auf den Tisch, sondern in der Erzählung Herodots ist es ein hoher Stratege, ein hoher General des Königs, Mardonios heißt er, der mit dieser Idee auf den Tisch kommt und sagt, er möchte gerne Satrap, also ein Verwalter Griechenlands werden, und regt den König an, über diesen Feldzug nachzudenken und überredet ihn, salopp gesprochen, einfach auch dazu, diesen Feldzug anzugehen. Mhm. Also auch hier ist eigentlich gar nicht klar, ist das ein Plan des Xerxes? Er steht sicherlich in so einem gewissen Handlungszwang auch vor der Politik seines Vaters. Und die Diskussion geht nun darauf, also ist es eine Strafaktion gegen Athen? Oder ist es ein tatsächlicher Unterwerfungsversuch Gesamtgriechenlands? Die griechische Seite spricht sich dafür aus, dass es eben eigentlich eine Art Unterwerfungsversuch für Gesamtgriechenland ist, weil damit auch alle griechischen Gemeinden, die es da eben gibt, entsprechend bedroht und betroffen sind.
Ist es eigentlich denkbar, Herr Klinkort, dass Xerxes oder die Perser dann über Italien nach Zentraleuropa vorgerückt wären und sich dort festgesetzt hätten?
Ja, das ist natürlich eine schöne hypothetische Frage, die man diskutieren kann. Ich würde vielleicht in zwei Punkten darauf antworten wollen. Mhm. Das eine ist die Frage, kannte man denn überhaupt Italien und waren das Räume, in die man überhaupt theoretisch vorstoßen konnte? Und da wissen wir, auch schon unter Dareios gab es verschiedene Expeditionsfahrten ins Mittelmeer, ins westliche Mittelmeer. Wir haben unter Dareios, also dem Vater des Xerxes, eine Erkundungsfahrt eines Griechen, ein Arzt eigentlich, der sich am Hof des Großkönigs befunden hatte, Demokrites von Kroton heißt er, und der segelt von den östlichen Küsten des Perserreichs an Griechenland vorbei, an der Peloponnes vorbei, bis nach Tarent, also bis nach Süditalien, und kehrt dann da um. Ne? Verirrt sich die Flotte, die Expeditionsflotte ins Adriatische Meer, kommen nach Illyrien und segeln dann aber zurück ins Perserreich. Man wusste also von Italien, es ist nicht ein Raum, der unbekannt ist. Aber unter Xerxes gibt es eine andere große Expeditionsfahrt, von einem Perser geleitet, Sataspis heißt der, der das Unternehmen verfolgen soll, die Umsegelung Afrikas vorzunehmen. Und der segelt von der Levante-Küste aus startend an der afrikanischen Nordküste entlang durch die Straße von Gibraltar. Das ganze Unternehmen ist letztendlich nicht wirklich erfolgreich. Es zeigt aber, wie die Seerouten ins westliche Mittelmeer gedacht werden von achämenidischer, persischer Seite, und dass die Seeroute an der Nordküste Afrikas vielleicht eine interessantere ist als die Seeverbindungen nach Italien. Und das ist vielleicht noch sozusagen die Antwort auch für den zweiten Teil. Mhm. Griechenland und die Griechenlandfeldzüge spielen auch eine Rolle, weil die griechischen Küstenräume natürlich in die Adria hinein wichtige Kontaktstellen für Meeresrouten im östlichen Mittelmeer sind. Und man kann dieses Griechenland-Unternehmen auch sehen als ein Unternehmen, Kontrolle über diese wichtigen Kontaktstellen zu bekommen. Da würde Italien, Süditalien vielleicht eine gewisse Rolle spielen, Mittelzentraleuropa vielleicht nicht unbedingt. Und der letzte Punkt ist, dass man im Persienfeldzug auch sieht, nach Xerxes, dass bewusst wird auf der persischen Seite, auf der achämenidischen Seite, dass Expansion auch Grenzen hat. Nach dem Xerxes-Unternehmen wird in der gesamten achämenidischen Perserzeit kein weiterer Versuch unternommen, nach Westen zu expandieren. Es ist ein Großreich, das möglicherweise auch an maximale Grenzen, zum Beispiel der Verwaltbarkeit, gestoßen ist. Das sind bestimmt auch Kriterien, die eine Rolle spielen und einen noch viel weiteren Vorstoß nach Westen vielleicht nicht unbedingt wahrscheinlich machen.
Herr Klinkhardt, abschließend, Xerxes gilt ja oder ist bei uns noch die bekannteste Figur aus der persischen Geschichte. Was würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, warum ist das so? Was hat ihn am bekanntesten gemacht?
Ja, das eine ist natürlich überhaupt die griechische Überlieferung, die bei Herodot startet und die da immer wieder aufgenommen wird bei verschiedensten griechischen und auch lateinischen Autoren und damit natürlich in einen gewissen literarischen Kontext eingebunden wird. Er ist das Paradebeispiel eines Tyrannen, eines Despoten, eines östlichen Barbaren. Also er bedient ein bestimmtes Motivbild, das dann eben auch als Beispiel literarisch oft eingesetzt wird. Das ist vielleicht die eine Komponente, die in der Überlieferung eine sehr große Rolle spielt. Für die Griechen überhaupt ist er natürlich die Figur, die die Abwehr von den Asiaten überhaupt thematisiert. In der Zeit Herodots kommt dieser Gegensatz Asien und Europa zum ersten Mal wirklich als politischer Gegensatz auf. Es ist für die Griechen das Symbol für ihren Kampf für die Freiheit, Sieg gegen eine Übermacht, eines gemeinsamen griechischen Kampfes und vor allem eine Art Retterleistung Athens. Das ist natürlich alles sehr symbolträchtig und das sind Motive, die natürlich nicht nur in der klassisch antiken Literatur weiter transportiert werden. Und dann wird so eine Figur, die so negativ natürlich und symbolisch aufgeladen ist, dann auch später in der Kunst natürlich reproduziert. Denken Sie an Händels Xerxes-Oper. Das sind große Themen, die in der Musik und in der bildenden Kunst natürlich dann entsprechend umgesetzt werden, gerade weil diese Figur so symbolisch aufgeladen ist.
Professor Hilmar Klinkhardt war das. Er ist Historiker an der Uni Kiel und hat eine Biografie geschrieben über Xerxes. Herr Klinkhardt, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich. Dankeschön.
Matthias, dieses riesige Reich der Achämeniden, wie wurde das eigentlich regiert? Wie war das organisiert?
Also es war jedenfalls nicht so ganz einfach, denn es gab sehr viele Völker im Reich der Achämeniden und das Achämenidische Reich war um die Person eines Königs aufgebaut. Der regierte quasi über verschiedene unterworfene Völker. Man kann vielleicht sagen, dass der König der Achämeniden in Personalunion auch die Krone der Königreiche übernommen hat, die unterworfen waren. Aber die alten Strukturen dort, die blieben erhalten, beispielsweise bei den Medern, den Parthern oder auch in Ägypten. Mit einem modernen Begriff könnte man sagen, es war eine Föderation oder ein zentralistisches Land mit ausgeprägten regionalen Eliten und nicht so sehr ein einheitliches Königreich. Das barg natürlich immer die Gefahr in sich, dass regionale Königtümer immer dann wieder zum Leben erweckt werden konnten, wenn ein achämenidischer Herrscher verstorben war. Und dem sollte durch die Schaffung von Provinzen entgegengewirkt werden, die sich nicht an alte oder historische Grenzen hielten und von einem Statthalter des achämenidischen Herrschers regiert wurden.
Vom Römischen Reich, da wissen wir ja, dass es eine gut ausgebaute Infrastruktur hatte. Es gab zum Beispiel Straßen, es gab auch eine Kanalisation. War das denn im Reich der Achämeniden auch so?
Naja, so ungefähr. Aber das Römische Imperium begann ja erst sehr viel später zu einem Weltreich zu werden. Man kann die beiden vielleicht nicht so richtig miteinander vergleichen. Aber es gab bei den Achämeniden auch ein ausgebautes Verkehrswegenetz, das das Reich umspannte und die einzelnen Provinzen miteinander verband. Wie später zum Beispiel in Europa waren diese Straßen Transportmöglichkeit für Waren und für Ideen jedweder Art. Zudem gab es eine einheitliche Währung. Als gemeinsame Amtssprache galt Aramäisch. Sie wurde in Ländern des heutigen Nahen und Mittleren Ostens gesprochen. Man kann also sagen, es gab eine mächtige Monarchie. Der König hatte das letzte Wort vor allem in militärischen Fragen. Aber die Provinzen, von denen es ungefähr 20 gab, hatten durchaus Freiheiten. Heute würden wir sagen Autonomie.
Ja, werfen wir mal einen genaueren Blick auf das Reich der Achämeniden mit Julian Degen. Er ist Assistenzprofessor an der Uni Innsbruck und Experte für das achämenidisch-persische Imperium. Hallo, Herr Degen.
So, guten Tag, hallo.
Herr Degen, wir haben jetzt gerade gehört, dass die Provinzen im Reich der Achämeniden trotz der Monarchie Freiheiten hatten. Welche waren das denn?
Das achämenidische Imperium ist zwar von oben herab als Monarchie, als Erbmonarchie organisiert, aber es handelt sich trotzdem um ein Imperium. Das bedeutet, es gibt verschiedene abgestufte Herrschaftssphären. Das bedeutet jetzt ganz konkret, die einzelnen Provinzen sind zwar Teil eines großen Imperiums, aber werden individuell verwaltet und haben bestimmte Freiheiten. Dazu zählt unter anderem Religionsfreiheit. In der Antike bis zu diesem Zeitpunkt hin haben wir noch nichts dergleichen, was sich als Religionspolitik bezeichnen ließe. Sie dürfen die Untertanen ihre Kultur frei ausüben. Also es gibt von oben herab keine Beschränkungen, die jetzt das individuelle Leben betreffen hinsichtlich Kultur und Religion. Und generell könnte man eigentlich sagen, dass diese Imperien der Gegenteil von modernen Nationalstaaten sind.
Kann man denn so weit gehen, dass man sagen kann, dass das autonome Provinzen waren?
Autonom, das ist dann vielleicht zu moderner Begriff, obwohl dieser Begriff genau in diesem Spannungsverhältnis, in diesem Zusammenhang zum ersten Mal auftritt. Die gehören zu einem großen Reichsgebilde, das kann man sich wie eine Art Föderation vorstellen, aber die haben kein politisches Mitspracherecht. Deshalb würde ich nicht von Autonomie sprechen, ich würde eher von einem relativ lockeren, untertanen, beherrschten Verhältnis sprechen.
Sie hatten jetzt eben kurz schon angesprochen, dass die Provinzen sozusagen durch die Erbmonarchie organisiert waren. Können Sie das noch mal näher erläutern?
Also ganz an der Spitze des achämenidischen Imperiums steht der Großkönig aus der Dynastie der Thesbiden, später dann der Achämeniden. Und der hat seinen Hofstaat, den bilden persische Eliten, die haben die Fäden, die politischen Fäden in der Hand. Und aus diesem Kreis der Eliten werden die Satrapen bestimmt. Und die Satrapen, das sind die Provinzstatthalter in den einzelnen Provinzen des Achämenidenreichs, die Satrapien genannt werden. Und das sind alles mehr oder minder Perser, bedeutet aber nicht, dass lokale Eliten auch Satrapen werden können. Da gibt es einige Fälle davon. Aber die lokalen Eliten können maximal bis zu diesem Amt des Satrapen, also des Provinzstatthalters, aufsteigen. Höher in der Reichshierarchie kommen sie nicht. Hier gibt es nur die Perser. Und das ist ein Spezifikum des persisch-achämenidischen Imperiums, dass die höchsten Ämter nur rein in der Hand von Persern sind, von ethnischen Persern. Und so wird es auch in der Repräsentation der achämenidischen Großkönige klar kommuniziert.
Ja, Sie hatten jetzt eben auch die Kunst und die Kultur angesprochen und hatten gesagt, dass die Kultur sozusagen frei ausübbar war. Erzählen Sie uns doch noch so ein bisschen mehr über die Kunst und die Kultur in diesen Provinzen.
Also das muss man auf zwei Ebenen betrachten, die durchaus verschieden sind. Wir haben zum einen im heutigen Iran diese großen achämenidischen Paläste, wie zum Beispiel Persepolis. Dort haben wir persische Kunst, die aber die Bevölkerung des Imperiums mit all ihrer Diversität abbildet. Man kann von einem Imperium der Diversität sprechen. Das wird aber trotzdem alles im stilistischen Rahmen der persischen Kunst gehalten, in imperialer Ikonografie. Auf lokaler Ebene sieht das anders aus. Da gibt es zwei Beispiele, die da durchaus stellvertretend hierfür sind. Zum einen in Ägypten, hier wird die Kunst nach ägyptischen Standards trotz achämenidischer Herrschaft fortgeführt. Und zum anderen haben wir Westkleinasien. Ganz spannend, dort treffen die Griechen auf das persische Imperium und dort vermischen sich lokale und imperiale Stilelemente. Sie kennen ja sicher das Mausoleum von Halikarnassos, eines der sieben Weltwunder der Antike. Und der Mausolos war Satrap in Karien, das ist zwar ein Indigener, ein Karier, im Dienste des achämenidischen Imperiums, hat ein Satrapenamt inne und der verbindet imperiale Kunst mit lokaler Kunst und hier haben wir die Geburtsstätte des Stils, den wir später den hellenistischen Stil nennen, der in der Epoche des Hellenismus von den Griechen für die Kunst angewandt wird. Das stammt sozusagen nicht aus dem griechischen Mutterland, sondern eigentlich, wenn Sie es so haben möchten, aus dem westlichen Grenzraum des Imperiums.
Das hört sich ja schon fast nach kultureller Vielfalt an, was Sie da schildern.
Ganz genau. Und das Imperium lässt seine imperiale Repräsentation mit Weltherrschaftsanspruch und allem drum und dran auf Diversität basieren. Der Großkönig ist der Herr von Menschen vieler Zungen, Herr vieler Länder, Herr vieler Völker. Und Diversität hinsichtlich Kultur und Sprache wird in der imperialen Repräsentation ganz groß geschrieben. Vielfalt ist sozusagen das Argument, um Weltherrschaft in den Augen des Großkönigs auszudrücken.
Lassen Sie uns nochmal aufs Thema Religion auch zurückkommen. Da hatten Sie ja eben schon gesagt, es herrschte Religionsfreiheit in den Provinzen. Welche Religionen oder welche Kulte wurden denn bei den Achämeniden zelebriert?
So etwas wie Religionspolitik gibt es nicht im achämenidischen Imperium. Wir sprechen immer noch von Gesellschaften, die in Eurasien leben. Also ein Großteil dieser Fläche wird ja auch von dem achämenidischen Imperium kontrolliert und beherrscht. Dort leben polytheistisch organisierte Gesellschaften, also die haben einen Vielgottglaube und da gibt es kein Mandat einer bestimmten Religion, die über andere gesponnen wird. Also von dem her kann man nicht von Religionspolitik sprechen. Die Achämeniden selbst, deren Glaube ist ein großes Rätsel, dürfte mit den zoroastrischen Glauben eng verbunden sein, jedoch dürfte es einen Vorläufer dessen darstellen. Der höchste Gott ist der Ahura Mazda, der weiße Mann, den kennen wir aus dem Zoroastrismus. Der ist doch heute eine praktizierte Religion. Sie alle kennen ja den Sänger der Band Queen, den Freddie Mercury, der war noch Zoroastrier. Die Achämeniden haben sozusagen die Vorläuferreligion dessen. Aber das ist ein großes Streitthema. Das kann man nicht genau sagen.
Inwiefern ist das ein Streitthema?
Weil unsere Quellen nicht eindeutig darüber sprechen, wie die Religion der Achämeniden gestaltet war. Ja. Auch über den Zoroastrismus haben erst sehr, sehr späte Quellen, die viele hundert Jahre nach den Achämeniden entstanden sind und rückprojizierend über diese Epoche sprechen und eine genaue Differenzierung zwischen der Religion der Achämeniden und diesen späteren Glaubenstexten der Zoroastrier ist sehr schwer anzustellen. Es gibt aber große Unterschiede. Auch in Iran selbst wird nicht Ahura Mazda als höchste Gottheit von den Eliten verehrt, sondern teilweise andere Gottheiten. Das ist das achämenidische Königshaus, die sich den Ahura Mazda als höchsten Gott aussuchen und stellen auch in späterer Zeit andere Götter diesen Ahura Mazda sozusagen zur Seite.
Herr Degen, wir haben jetzt gehört, also von Religion kann man eigentlich noch nicht sprechen in dem Sinne. Man kann von Vorläufern sprechen, aber die Kultur war zum Beispiel sehr, sehr ausgeprägt und auch vielfältig bei den Achämeniden. Wenn wir das jetzt mal alles zusammenfassen, ist das Reich der Achämeniden eine Hochkultur gewesen? Kann man das vergleichen mit den Sumerern, den Griechen oder den Römern eventuell?
Ja, die Hochkulturen, das ist ein etwas antiquierter Begriff, um genau diese drei Kulturen zu bezeichnen, die Sie jetzt genannt haben. Das achämenidische Imperium ist ein staatliches Gebilde. Wir sprechen von einem Imperium, das ganz viel verschiedene Kulturen unter einen politischen Banner vereint. Da finden sich die maßgeblichen Schriftkulturen der Zeit. Sie haben in die Ägypter, die Babylonier, sie haben aber auch die Griechen, die Elamer und ganz viele andere. Und ganz besonders wichtig, darf man nicht vergessen, auch die Juden. Und in achämenidischer Zeit, das ist ganz spannend, da sieht man auch, wie flexibel und kontextsensibel das Imperium war. Unter achämenidischer Zeit entsteht die maßgebliche Kanonisierung der jüdischen Glaubenstexte, die wir heute auch als das Alte Testament kennen.
Julian Degen war das. Er ist Assistenzprofessor an der Uni Innsbruck und Experte für das achämenidisch-persische Imperium. Vielen Dank, Herr Degen.
Vielen Dank.
Die Geschichte der Perserkriege, Matthias, die wird ja von Herodot überliefert. Das war ein griechischer Geschichtsschreiber, haben wir schon gehört, der einerseits ziemlich detailliert berichtet hat, andererseits aber auch ein bisschen umstritten ist. Warum?
Ja, weil man offenbar nicht immer trennen kann zwischen sachlichem Bericht und ausgedachten Ausschmückungen. Er stellt die griechische Seite gut und die persische eher schlechter. Zum Beispiel die Schlacht an den Thermopylen, die forderte 300 Opfer unter den Spartanern. Insgesamt aber waren sehr viel mehr Opfer zu beklagen, die sich 480 vor Christus einer persischen Übermacht geschlagen geben mussten. Das Ganze war auch kein heroischer Heldentod, wie es bei Herodot zu lesen ist, sondern fehlerhafte Militärführung, die zu diesen Toten führte, weil der Nachschub nicht funktionierte. So jedenfalls ist die Interpretation einiger Historiker. Aber das durfte in der Überlieferung keine Rolle spielen. Man kann durchaus den Eindruck gewinnen, als gehe es Herodot von Halikarnassos um einen Kampf der Systeme. Hier Demokratie und Bürgerrechte, dort Despotie und Ausbeutung. Beides stimmt natürlich nicht, beziehungsweise ist interessengesteuert von Herodot.
Also Herodot könnte uns die Wahrheit über die antiken Griechen ja eventuell ein bisschen aufgehübscht haben, glaube ich, könnten wir es formulieren. Hat der uns denn außer historischen Ereignissen auch irgendetwas übermittelt darüber, wie man damals so gelebt hat?
Hat er, und zwar sehr, sehr umfangreich. Er hat in einer mehr oder weniger mythischen Erzählform seiner Zeit berichtet. Und das macht ja die exakte Bestimmung der Glaubwürdigkeit seiner Überlieferung so schwierig. Aber er berichtet auch sozusagen als Völkerkundler über Kleidung, Haartrachten oder die unterschiedlichen Hautfarben. Er hat uns Berichte über Essgewohnheiten hinterlassen, die den griechischen Gepflogenheiten diametral entgegenstanden. Er hat auch berichtet von sexuellen Gewohnheiten in Ländern außerhalb von Griechenland, von denen er einige bereist haben will, aber sicher ist man da sich nicht, ob er das wirklich getan hat.
Stimmte das alles so, was uns Herodot überliefert hat? Darüber rede ich jetzt mit Professor Susanne Fröhlich. Sie ist Professorin für alte Geschichte, zurzeit noch an der TU in Darmstadt. Hallo Frau Fröhlich.
Hallo.
Jetzt haben wir gehört, Herodot hat möglicherweise einiges beschönigt, anderes hat er gar nicht erwähnt. Wie gut können wir uns denn eigentlich darauf verlassen, dass das stimmt, was Herodot so aufgeschrieben hat?
Ja, also das ist pauschal wirklich schwer zu sagen. Sie sprechen es ja schon an. Man kann vielleicht unterscheiden zwischen subjektiver und objektiver Richtigkeit. Also was ich ihm eben nicht unterstellen würde, wäre, dass das irgendwie frei erfunden oder gar gelogen ist. Also eine subjektive Richtigkeit hat das auf jeden Fall. Ob es nach unserem Maßstab objektiv richtig ist, muss man tatsächlich im Einzelfall prüfen. Also da gibt es keine Faustregel, nach der man vorgehen kann, sondern das ist ja im Prinzip die Arbeit, die wir HistorikerInnen seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten machen, das sich genau anzuschauen. Also er hat generell einen Wahrheitsanspruch, hat das im Rahmen seiner Möglichkeiten erforscht und dargestellt. Darauf können wir uns verlassen, aber man muss natürlich sich auch vorstellen, dass der vor enormen Schwierigkeiten stand. Ja, allein solche Sachen wie Zeit und Raum überhaupt irgendwie zu strukturieren. Mhm. Also sowas wie eine durchgehende Zeitrechnung zum Beispiel gab es ja einfach noch nicht.
Ja, können Sie denn, wenn Sie seine Texte lesen, erkennen Sie mittlerweile, wo die Wahrheit steht und wo möglicherweise was steht, was man nochmal doch überprüfen sollte, wenn man es überhaupt kann?
Ja, dafür gewinnt man schon ein sehr gutes Gespür.
Wenn man Herodots Texte liest, dann klingt das ja auch so, als sei er sehr viel gereist. Stimmt denn das oder hat er andere Quellen sozusagen benutzt, um seine Texte zu schreiben?
Also andere Quellen zu nutzen, das würde ja voraussetzen, dass diese Quellen dort, wo er gearbeitet hat, auch irgendwie gesammelt zur Verfügung standen, in Athen also. Mhm. Das ist aber zu der Zeit ja nur sehr bedingt der Fall. Also er muss eigentlich gereist sein, kann man sogar sagen, weil seine wichtigsten Quellen eben mündliche Gewährsleute sind. In verschiedenen griechischen Poleis, in verschiedenen Ländern, die er bereist hat. Und daneben eben auch Objekte, Artefakte, Gebäude, die er vor Ort gesehen hat, topografische Beobachtungen, die er gemacht hat. Also nach aktuellem Forschungsstand ist er tatsächlich viel unterwegs gewesen. Er muss Kleinasien bereist haben, also die heutige Türkei, Griechenland, Thrakien, Makedonien, Süditalien und Sizilien. In die andere Richtung Syrien, den Schwarzmeerraum, Ägypten und vermutlich auch Persien. Was er wohl nicht aus eigener Anschauung kannte, da sind sich die Gelehrten einig, das ist Babylon. Aber er hat unter den damaligen Verkehrsbedingungen, wenn man sich das ein bisschen vor Augen führt, wie mühsam, wie gefährlich, wie entbehrungsreich das war, wirklich ein gewaltiges Reisepensum absolviert.
Und er berichtet ja auch aus dem Leben, ich sage in Anführungszeichen jetzt mal normaler Menschen, teilweise sehr detailreich. Also er berichtet zum Beispiel von sexuellen Gewohnheiten in unterschiedlichen Ländern außerhalb von Griechenland. Also Berührungsängste scheint Herodot wenig gehabt zu haben, oder?
Ja, ich überlege gerade, also ich würde sogar sagen, in der Antike durfte man eigentlich generell keine Berührungsängste haben. Also antike Städte waren ja nicht so durchgentrifiziert, wie wir das heute irgendwie weltweit sehen mit sauberen und sicheren gated communities für die Reichen, sondern die Orte waren irgendwie dreckig und laut und man hat in jeder Hinsicht vielleicht mehr mitbekommen, als uns heute das lieb wäre. Und Geschichte ist ja auch irgendwie ein besonders dreckiges Metier. Also der Wohlfühlfaktor, würde ich sagen, von Geschichte ist gering, wenn wir uns mit Krieg, Mord, Unterdrückung beschäftigen. Mhm. Und das Besondere bei Herodot ist vielleicht dieser ethnografische Blick. Also die einfachen Leute, der Alltag von Menschen in Athen oder Korinth, das findet er nicht besonders interessant. Darüber erzählt er eigentlich nichts. Was er wissen will, ist, wie die Leute in anderen Ländern und Kulturen leben. Also was haben die für Sitten und Bräuche, an was glauben die, wie organisieren sie die Rollen von Mann und Frau, Sexualität haben sie gerade schon angesprochen. Und da bekommt er dann eben viele kuriose Informationen, die er an uns weiterreicht. Also über den rituellen Cannabiskonsum bei den Skythen oder dass eben in Ägypten angeblich die Frauen im Stehen urinieren und die Männer im Hocken. Das sind so Sachen, die denkt er sich da nicht aus, aber das trägt er als Information zusammen. Und
eigentlich war der Soziologe, ja, oder? Der hat ja richtig soziologische Studien betrieben.
Vielleicht eher Ethnologe, würde ich nach der Methodik sagen. Aber also Historiker ist vielleicht ein bisschen zu enger, ein bisschen zu enges Label oder eine bisschen zu kleine Schublade, als dass man ihn da reinstecken könnte.
Wie hat denn Herodot eigentlich die Perserkriege beschrieben?
Das ist ja im Prinzip sein großes Thema. Und er macht da zweierlei. Also er bettet dieses Geschehen in übergeordnete Narrative ein. Und er bricht es dann an anderen Stellen auf einzelne Personen runter, die er in den Mittelpunkt von seiner Erzählung stellt. Also er schafft es eben zum einen, was jeden guten Historiker eigentlich ausmacht, dass er so die ganz großen Zusammenhänge herstellt. Also er rollt ja diese riesige Erzählung über Entstehung und Zerfall von Reichen, über Macht und Herrschaft. Und dafür handelt er ja auch zentrale Fragen seiner Zeit, ne? Griechen gegen Barbaren, Freiheit gegen Sklaverei. Und zum anderen macht er diese sehr komplexen Zusammenhänge erzählbar, indem er sie auf die allerkleinsten Einheiten runterbricht, auf eben einzelne Akteure der Perserkriege. Xerxes wäre so ein Beispiel, ne, dass man da ganz nah rangeführt wird, dessen Gedanken, Motive, Träume, Ängste kennenlernt. Und auf die Weise kann man sich dann eben auch als Leser in die Geschichte reinfallen lassen. Also man kann das nachempfinden und mitfühlen. Und Herodot bringt da eben viel zusammen, was für spätere Geschichtsschreiber vielleicht nicht mehr unbedingt zusammengehört hätte. Also wenn Thukydides die Geschichte der Perserkriege geschrieben hätte für uns, die blutigen Schlachten wären sicherlich mit drin gewesen, aber diese ganzen Stories um Verrat, Sex and Crime, das hätte Thukydides nicht überliefert.
Wie hat er denn Xerxes beschrieben?
Ambivalent, würde ich sagen. Das ist ganz schwierig zu fassen. Darum ist der Xerxes auch so eine tolle Projektionsfläche für Rezeptionssachen, also heutige Filme, Romane und dergleichen, weil die Figur eben viel hergibt. Also der ist eben einerseits natürlich größenwahnsinnig, andererseits versteht man ihn dann aber eben auch wieder gut in seinen Ängsten, in seiner Unsicherheit. Also das ist wirklich ein psychologisch spannendes Bild, was Herodot da entwirft. Und er macht es sich eben nicht so einfach, da irgendwie diese Schablone X zu nehmen, tyrannischer Perserkönig, sondern er stellt den sehr, sehr facettenreich dar.
Das Ergebnis der Perserkriege, das wird ja heute noch oft als Sieg von Demokratie und Freiheit gedeutet über die Monarchie und über die Sklaverei. Ist das aus Ihrer Sicht eine treffende Beschreibung dafür?
Ja und nein.
Ja, erläutern Sie bitte.
Die historische Wirklichkeit ist natürlich viel komplexer, nicht nur aus unserer Sicht, eben auch schon bei Herodot. Ne? Also er formuliert ja als sein Thema, als das große Thema seiner Forschung, über die Konflikte zwischen Griechen und Barbaren schreiben zu wollen. Aber so einfach ist das eben nicht. Und das ist auch schon in Herodots Text nicht so einfach. Also wenn wir die Schlacht von Salamis nehmen zum Beispiel, da kämpfen eben nicht Griechen gegen Barbaren, sondern da kämpfen Griechen gegen Griechen. Denn die persische Flotte besteht aus Schiffen der Phöniker und der Griechen. Also die haben ja in ihrem Herrschaftsbereich in Kleinasien sehr viele griechische Polleis und die werden eben gezwungen, sich mit eigenen Kontingenten an der Flotte zu beteiligen. Sodass dann eben nachher beispielsweise auch Herodots eigene Heimatstadt Halikarnassos in Salamis auf der falschen Seite steht und sich das dann eben nicht mehr auseinander dividieren lässt in so ein ganz einfaches Narrativ im Sinne so einer schwarz-weißen Dichotomie. Trotzdem, also darum habe ich gesagt ja und nein, sind das ja Narrative aus Herodots Zeit. Also diese Idee, hier wird die Demokratie und die Freiheit verteidigt gegen ein tyrannisches, unfreies Regime. Das ist ja das, was die Griechen im 5. Jahrhundert aus den Ereignissen gemacht haben. Das war ihre Sichtweise und das ist schon auch ein legitimer Zugriff auf die historische Wahrheit, wenn wir jetzt im Nachhinein eben sagen, die Griechen in dieser Zeit haben das eben so verstanden und die Ereignisse in diesen Zusammenhang gestellt.
Mhm. Frau Fröhlich, ich würde jetzt ganz am Ende noch mal kurz auf den Herodot an sich gucken und zusammenfassen, wie Sie ihn bezeichnen würden. Also ich frage mich nach dem, was ich gehört habe über ihn, würden Sie sagen, Herodot war ein Historiker oder war das mehr ein Geschichtenerzähler?
Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Also wir sind heute ja sehr gewohnt, das gattungsmäßig auseinander zu dividieren. Fachliteratur und Unterhaltung, das sind ja bei uns ganz getrennte Sparten. Also ich selber schreibe zum Beispiel wissenschaftliche Monographien und Romane und das mache ich in getrennten Publikationen, bei unterschiedlichen Verlagen, sogar unter unterschiedlichen Autorennamen. Aber antike Literatur will eben immer beides. Die will bilden und die will unterhalten. Herodot hätte ja sonst auch gar kein Publikum gehabt für seine Historien, wenn der das jetzt als geschichtliche Fachmonographie auf den Markt geworfen hätte. Es gibt einfach Leute, die lesen und die sich für vieles interessieren und die will er ja irgendwie einfangen. Insofern ist das immer eine doppelte Mission, die wir da finden. Und darum fällt es mir sehr schwer, diese Frage zu beantworten. Aber wenn Sie mich festlegen wollen, also Herodot war zweifellos ein ernstzunehmender und auch ein hochkarätiger Historiker. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass wir das 2500 Jahre später immer noch behandeln. Ich mache gerade eine Vorlesung über die Perserkriege und die stützt sich weitgehend auf Herodot. Aber ein begnadeter Geschichtenerzähler war er eben auch. Darum macht es ja solchen Spaß, ihn zu lesen und sich mit seinen Historien auseinanderzusetzen.
Ja, und es hat sehr viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören, Frau Fröhlich. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Professor Susanne Fröhlich war das, Professorin für alte Geschichte an der TU in Darmstadt. Dankeschön.
Ja, danke sehr.
Matthias, angesichts der Bedrohung durch die Perser haben sich die antiken Griechen in Attika dafür entschieden, die Demokratie beizubehalten und nicht für die Herrschaft eines starken Mannes, der so eine Art Diktatur oder wie es damals hieß, Tyrannei aufziehen konnte. Ist das jetzt unsere oft zitierte Wiege der Demokratie?
Also wenn man will, dann kann man das durchaus so sehen. Denn trotz der Bedrohung durch die Perser wurden die Reformen des Kleisthenes von 508 vor Christus nicht zurückgenommen oder ausgesetzt. Die Verfassung blieb in Kraft und weite Teile des Volkes blieben in den politischen Entscheidungsprozess eingebunden. Das nötigt uns im Nachhinein natürlich großen Respekt ab, weil in Athen und Sparta schon sehr große Angst vor einer Niederlage herrschte, sodass wir uns heute nicht wundern würden, wenn sie eine Tyrannei eingerichtet hätten. Aber wir dürfen nicht unsere heutigen Maßstäbe für eine Demokratie anlegen, denn die attische Demokratie war keineswegs egalitär. Es gab nicht gleiche Rechte und gleiche Pflichten für alle Bürger. So wurde etwa die Vorrangstellung des Adels nicht angetastet und volle Bürgerrechte wurden nur an Männer gegeben, deren beide Elternteile das Bürgerrecht hatten. Das waren Einschränkungen, die würden wir heute nicht hinnehmen, wenn wir von einer funktionsfähigen Demokratie sprechen. Trotzdem war die Politik der Griechen während der Perserkriege beeindruckend, wenn man es in ihrer Zeit betrachtet, dann sicher auch demokratisch.
Das war Folge 7 von einer Stunde History, jetzt mal der Reihe nach über Xerxes und das Reich der Achämeniden. Und in der nächsten Folge, da lernen wir einen der erfolgreichsten Krieger der Weltgeschichte kennen. Er schuf innerhalb von nur 10 Jahren ein Reich, das von Griechenland bis nach Indien reichte. Alexander den Großen. Dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.